Wir haben immer noch 100 Jahre Frauenwahlrecht. Wir haben ein Jahr lang Aktionen rund um dieses Thema und es zieht immer weitere Kreise. Und morgen, Dienstag, den 19. Februar, gibt es dazu wieder ganz spannende Ereignisse. Das eine wird ein Vortrag sein und das andere die Eröffnung einer Ausstellung. Es gibt jetzt in Tübingen mehrere Ausstellungen zu diesem Thema und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich die Kuratorin der Ausstellung, Laura Pöllott, und Frau Professorin Gabriele Abels, die dort sprechen wird, die aber auch noch am selben Tag auch noch einen Vortrag halten wird zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht. Was gibt es noch zu tun? Fangen wir mit der Ausstellung an, Laura.
Ja, genau. Was gibt es noch zu tun? Also die Ausstellung trägt den Titel Wahlkämpferinnen, 10 Frauen und ihr Kampf ums Recht. Und diese Ausstellung haben wir im Stadtmuseum konzipiert, hatten sie auch schon mal an einem Abend vorgestellt, an der Auftaktveranstaltung des Runden Tisches 100 Jahre Frauenwahlrecht Ende November 2018 in den Museumssälen. Und diese Ausstellung ist quasi auf mobilen Roll-Ups und so angelegt, dass man sie quasi jetzt während dem Jubiläumsjahr 100 Jahre Frauenwahlrecht ja quasi ausleihen kann, dass sie an verschiedenen Standorten stehen kann. Sie wurde jetzt auch schon eingesetzt bei letzte Woche bei einer Lesung im Deutsch-Amerikanischen Institut, bei Vorträgen, und jetzt ab morgen ist sie dann für knapp einen Monat bis Mitte März in der Universitätsbibliothek in den Wandelhallen im Bonatzbau zu sehen.
Und was wird uns da erwarten, wenn wir da hingehen und uns diese Roll-Ups anschauen?
Genau, uns erwarten 10 Biografien von 10 Frauen, die ja wir als Wahlkämpferinnen betiteln, ein bisschen als Vorkämpferinnen für das Frauenwahlrecht. Also sind insgesamt 10 Frauen aus verschiedenen Ländern, aus Deutschland, Frankreich, England und den USA, die sich zu verschiedenen Zeiten, also vom 18. bis ins 20. Jahrhundert, für das Frauenwahlrecht, für Frauenrechte, auch für die Rechte von Frauen auf Bildung eingesetzt haben und das eben auf ganz unterschiedliche Weise, auch immer natürlich darauf befußend, was für sie in ihrer damaligen Situation möglich war, was es für weitere Ideen in der jeweiligen Gesellschaft gab, die aber auch viel auch über Ländergrenzen hinweg aufeinander aufgebaut haben und quasi genau ihre Ideen auch weitergetragen haben. Und genau, ich denke, ich sollte die Frauen auch mal erwähnen. Das ist einmal Olympe de Gouges, eine Vorkämpferin aus Frankreich, aus England Mary Wollstonecraft und Emmeline Pankhurst, aus den USA Alice Paul, Elizabeth Cady Stanton und Mary Church Terrell, und dann aus Deutschland 4 Vertreterinnen, Clara Zetkin, Hedwig Dohm, Luise Otto-Peters und Marie Juchatz.
Also man sieht zum einen auch, was für Vorkämpferinnen es gab. Frauen, die sich eingesetzt haben, aber man erfährt auch ein bisschen was über die Geschichte, also was im Kontext ihrer Zeit für Forderungen bestanden haben.
Ganz genau, also zum Beispiel bei Olympe de Gouges, das ist die Vertreterin aus Frankreich, die Ende des 18. Jahrhunderts sich in Frankreich zur Zeit der Französischen Revolution für Frauen, für Frauenrechte eingesetzt hat, auch für das Frauenwahlrecht. Und das war so, dass im August 1789 hatte die französische Nationalversammlung nach dem revolutionären Umsturz die Menschenrechtserklärung in Frankreich verabschiedet, und in der wurden verschiedene Freiheiten und Rechte niedergeschrieben, zum Beispiel ja das Recht auf Freiheit, Sicherheit, Besitz, Religionsfreiheit, selbstverständlich auch das Wahlrecht, das Recht zur politischen Teilhabe. Diese Menschenrechtserklärung war allerdings nicht für Frauen gültig. Und Olympe de Gouges, sie war eine französische Schriftstellerin und Publizistin, hatte davor auch schon Theaterstücke publiziert. Sie hat dann diese Menschenrechtserklärung, quasi mit der Menschenrechtserklärung als Basis gearbeitet und daraus eine allgemeingültige, heute als Frauenrechtserklärung bekannte Erklärung verfasst, in der sie quasi den Text der Menschenrechtserklärung genommen hat und den nochmal explizit auf beide Geschlechter, also auf Frauen und auf Männer, festgeschrieben hat. Und hat eben so versucht, quasi diese Menschenrechte eben als das zu sehen, was sie eigentlich sind und nicht so, wie sie quasi angewendet wurden.
Und hat dafür mit ihrem Leben bezahlt. Sie ist guillotiniert worden von den Revolutionären.
Das stimmt. Sie wurde dann im Juli 1793 verhaftet. Ihr wurde Verrat vorgeworfen und sie wurde dann ja auch quasi eins der Opfer der Revolution und wurde hingerichtet. Und ihre Frauenrechtserklärung hatte da quasi also nie ja, Gültigkeit erlangt. Es war quasi ihre... Ja, quasi ihre Formulierung. Also sie wurde veröffentlicht, wurde auch ins Deutsche übersetzt und auch in Deutschland veröffentlicht, in andere Länder, aber hat quasi nie wirklich rechtliche Gültigkeit erlangt.
Das kann uns auch noch so ein paar Lichter aufstecken, finde ich, weil ich kann mich erinnern an den Geschichts- und Gemeinschaftskundeunterricht in meiner Kindheit, wo praktisch davon gesprochen wurde, wie wunderbar man sich eingesetzt hat und wann die Fortschritte waren, aber dass eben wie stark Frauen ausgeblendet waren aus dieser ganzen Geschichte und in einigen Dingen auch noch sind. Das war nie im Bewusstsein. Und wenn man das anschaut, dann kriegt man, glaube ich, einen ziemlichen Schrecken, was nicht als selbstverständlich betrachtet wurde und was vor wie vielen Jahren schon mal verlangt wurde und heute noch gefordert wird.
Das denke ich auch. Das ist so, wenn man Dinge hört wie Menschenrechtserklärung oder Einsetzen für Menschenrechte, geht man aus heutiger Perspektive leicht ein bisschen davon aus, dass auch wirklich alle Menschen gemeint war. Das war allerdings dann im 18. und 19. Jahrhundert nicht der Fall. Diese Rechte galten in der Regel nur für Männer, manchmal auch nur für wohlhabende Männer oder für Männer, die Besitz hatten. Und das ist ja etwas, wofür es auch, ja, warum es sehr gut ist, dass wir dieses Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht dieses Jahr auch vor allem in Tübingen so groß feiern und so viele verschiedene Aktionen dazu haben, dass es quasi ins Bewusstsein nochmal kommt, dass dieses Frauenwahlrecht wirklich erst 100 Jahre alt ist und dass diese, ja, quasi formal festgeschriebene Gleichheit beider Geschlechter, die wurde ja auch erst 49 im Grundgesetz festgesetzt, dass das wirklich nicht so lange her ist und dass man sich deswegen da auch nicht ausruhen sollte, sondern dass das auch politische Prozesse sind, für die man kämpfen muss.
Und ihr habt euch auch einiges einfallen lassen morgen für die Eröffnung von der Ausstellung.
Genau, also dass die Ausstellungseröffnung jetzt an einem 19. Februar stattfindet, ist natürlich kein Zufall, denn der 19. Februar 1919 ist genau der Tag, an dem Marie Juchartz als erste Frau in einem deutschen nationalen Parlament das Wort ergriffen hat und dabei ja auch sehr deutlich gemacht hat, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, was die Regierung gemacht hat. Kein Geschenk der Revolution, sondern Ergebnis eines Kampfes und Ergebnis sagen einer Konzeption von tatsächlich Menschenrechten, auch als Frauenrechten. Und dazu gehört das Recht auf politische Freiheit und auf politische Partizipation. Ja, das Programm für morgen sieht so aus, dass ganz wunderbar, dass die Schülerinnen, die uns bei dem Festakt schon beglückt haben mit ihrer Reinszenierung einiger dieser zentralen Frauenfiguren, auch wieder begleiten werden. Die werden dabei sein. Und das war etwas, was sehr schön ist und das nochmal sehr mit Leben gefüllt haben. Wir werden dann eine Begrüßung haben durch die Prorektorin Karin Amos, durch die Gleichstellungsbeauftragte der Kollegin Ingrid Hotz-Davis, denn die Ausstellung wird auch von der zentralen Gleichstellungsbeauftragten der Universität unterstützt. Laura Pöllert wird dann nochmal in die Ausstellung einführen und ich werde in einem kurzen Beitrag auch nochmal den Verbindung zwischen den politischen Rechten und den sozialen Rechten, dem Recht auf Bildung herstellen, weil genau auch dieses Recht für die alten Stimmrechtlerinnen, gerade für die Bürgerlichen, ganz zentral gewesen ist. Ja, und dann gibt es eben auch einen Empfang und Grund zu feiern und die Möglichkeit, sich anhand der Roll-Ups mal einen Einblick in das Leben dieser Frauen zu verschaffen und in ihr Engagement.
Und das Ganze beginnt um 17 Uhr?
Um 17 Uhr, genau, im Bonatzbau in der Wandelhalle.
Der Bonatzbau, das ist dieser Bau gegenüber der Mensa Wilhelmstraße.
Ja, genau.
Gut, weil vielleicht nicht alle das so wissen. Also das ist die Universitätsbibliothek auf der Wilhelmstraße und da dürfen jetzt nicht nur Studenten und Studentinnen hineingehen, sondern eben auch.
Da dürfen alle reingehen.
Alle
in den
Bürger
Bonatzbau kommt man ganz problemlos rein.
Gut, ich würde sagen, wir machen eine kleine Musik und dann vielleicht sollten wir uns auch noch ein bisschen über das Thema Bildung unterhalten, welche Bildungsgrade Frauen offen standen, wie das zusammenhängt, politische Partizipation und Bildung und wie das auch, weshalb dann die Uni eine Gleichstellungsbeauftragte braucht. Das ist ja heute noch so, gell, blond und dumm und ungebildet. Frauen haben schön zu sein, Frauen haben so zu sein, dass sie, wie so ein Püppchen eben reinpassen in das, was man von ihnen möchte. Wer jetzt denkt, es sei schon längst passé, nun ja, auch heute noch haben wir die Diskussion und sie gibt es schon sehr lange. Auch diese Geschichte, dass Frauen ja angeblich nicht so viel Gehirn hätten wie Männer. Das war ja tatsächlich auch eine akademische Ansicht. Verschiedene Gründe, weshalb man Frauen eine höhere Bildung verwehrt hat. Ich meine, in die Schule gehen durften Mädchen ja schon lange, meines Wissens. Auch die höheren Töchter haben gewisse Fertigkeiten erlangt. Aber wie war das denn mit der Bildung für Frauen?
Ja, also Frauen hatten Schulen oder Mädchen konnten Schulen besuchen. Allerdings war ihre Ausbildung in der Regel schon schlechter als die von Jungen. Auch in höheren Familien, da war es zwar häufig so, dass auch den Mädchen Schulbildung zugestanden wurde, auch eine weiterführende Ausbildung. Aber das Niveau war schon immer quasi deutlich unter dem, von dem das Jungen an Schulen erlernen konnten. Es war auch so, dass viele der Vorkämpferinnen für das Frauenwahlrecht, die in der Ausstellung vorgestellt werden, als Lehrerinnen und als Gouvernanten gearbeitet haben, weil das für ja sogenannte höhere Töchter, die einen Beruf ausüben wollten, die eventuell auch alleinstehend war, das war quasi ein Job, den sie ausüben konnten, der quasi ihnen keinen schlechten Ruf gebracht hätte. Also das war etwas, quasi sich um ja, Mädchenbildung zu kümmern, als Lehrerin, Hauslehrerin oder Mädchenlehrerin zu arbeiten, das war quasi immer etwas, was sie tun konnten. Und ein Beispiel dafür wäre Mary Wollstonecraft, eine Engländerin, die Mitte des 18. Jahrhunderts geboren wurde und die aus einer ursprünglich wohlhabenden, aber dann verarmten Familie stammte und in der ihr Bruder im Gegensatz zu ihr und ihren Schwestern eine sehr gute Schulbildung genossen hatte. Und sie hatte dann quasi nur noch, ja, quasi konnte als Gesellschafterin und Gouvernante arbeiten. Das hat ihr längst nicht gereicht, also hat sie sich autodidaktisch selbst fortgebildet und dann auch eine Mädchenschule gegründet, um eben anderen Mädchen eine bessere Chance auf Bildung zu ermöglichen. Und genau, das ist eben etwas, was man sehr häufig sieht, auch bei diesen Vorkämpferinnen des Frauenwahlrechts, dass sie sich auch sehr immer für die Bildung von Frauen, für die höhere Bildung, aber auch quasi schon für die anfängliche Schulbildung von Mädchen eingesetzt haben, weil es auch da einfach eine sehr große Diskrepanz zwischen den Geschlechtern gab. Auch Clara Zetkin hat eigentlich als Lehrerin begonnen, hat eine Ausbildung zur Lehrerin gemacht, dann als Hauslehrerin gearbeitet, da sie aufgrund der Sozialistengesetze in Deutschland nicht arbeiten durfte, ist sie dann auch ins Ausland gegangen, um genau eben dort als Hauslehrerin zu arbeiten. Also das waren immer sehr, ja, was sich durch diese ganze Frauenrechtsgeschichte zieht, ist immer die Forderung nach Bildung, nach gleichen Chancen auf Bildung.
Ich denke, es sind eben auch sehr kluge Frauen gewesen, sehr intelligente Frauen, die auch diese Fesseln, die die Konvention ihnen anlegen wollte, sprengen mussten, weil sie es nicht ausgehalten hätten, weil sie einfach, sie waren intelligent, sie waren neugierig, sie wollten Wissen haben. Ich habe daheim ein Buch liegen von dieser berühmten mexikanischen Dichterin, die Nonne war, die aus armen Verhältnissen stammt, da ist es genau so. Also eine hochintelligente Person, die einfach das Bedürfnis hat zu lernen und dann eben als Wundertier begafft wird, weil eine Frau doch eigentlich zu dumm ist, um so einen Geist zu haben und dann noch sich rechtfertigen musste, ob sie nicht vom Teufel besessen ist.
Ja, ich habe da auch ein wunderbares Beispiel, sagen eine meiner Lieblingsfrauen aus der alten Frauenbewegung, Hedwig Dohm, 1831 bis 1919. Also dieses Jahr werden wir hoffentlich angemessen auch ihren 100. Todestag feiern können. Dass die erste Tochter, dritte Kind von insgesamt 18 Kindern, 9 Brüder, 7 Schwestern, die immer darunter gelitten hat, dass ihre Brüder die bessere Bildung genossen haben. Sie selber hatte eine schlechte Bildung, musste dann auch mit 15 die Schule verlassen, hat aber auch schon da darunter gelitten, was Laura gesagt hat, dass für die Mädchen die Bildung vom Niveau her schlechter war, weil auch die Lehrerinnenausbildung sehr viel schlechter war. Es war immer klar, dass es nicht auf ein wirklich analytisches, wissenschaftliches Denken ausgerichtet, sondern praktische Fähigkeiten, damit sie später halbwegs unterhaltsame Ehefrauen und gute Mütter sein können, Erzieherinnen sein könnten. Hedwig Dohm ist es aber gelungen, ihre Eltern zu überreden, zumindest auch ein Lehrerinnenseminar besuchen zu dürfen. Ein Jahr ging das, das war in der damaligen Zeit so. Auch da hat sie darunter gelitten, wie schlecht die Ausbildung ist. Sie hat dann relativ früh geheiratet, den Redakteur einer Satirezeitschrift und hat sich dann zu einer wichtigen Schriftstellerin, journalistischen, politischen Kommentatorin entwickelt. Hat ein geradezu Werk vom wissenschaftlichen Ausmaß geschrieben, obwohl sie nie studiert hat, nämlich eine Nationalbibliografie über die spanische Literatur. Und das, was sie als Frauenrechtlerin dann ebenso interessant macht, sie hat in den 1870er Jahren 4 Essays geschrieben, in denen sie sich feministisch positioniert und in denen sie unter anderem ganz stark auch für das Recht von Frauen auf Bildung argumentiert. In einem Essay über die wissenschaftliche Emanzipation der Frau. Sie argumentiert, warum Frauen studieren können, sollen, müssen. Vielleicht kann ich da ein wunderbares Zitat von ihr vorlesen, was auch nochmal sehr deutlich macht, wie scharfzüngig sie gewesen ist, wie sie die Argumente ihrer Zeit ausgehebelt hat. Weil sie setzt sich da immer mit einem Herrn von Bischof zusammen, der als Koryphäe seiner Zeit galt und immer argumentiert hat, Frauen sind zu dumm zum Studieren und auch fürs Medizinstudium nicht zugelassen. Und sie hält ihm dann zum Beispiel entgegen, der Mann hat längere Beine als die Frau, bemerkt sehr richtig Herr von Bischof. Ein Schlusssüchtiger könnte allenfalls daraus schließen, dass der Mann sich mehr zum Briefträger eigne als die Frau. Ihr aber aus diesem Grunde die Fähigkeit zum Erlernen des Griechischen und Lateinischen absprechen zu wollen, ist mehr kühn als logisch gedacht. Die Stimmritze der Frau ist enger und der Kehlkopf kleiner, belehrt uns Herr von Bischof. Ich würde daraus die Tatsache erklären, dass bei Duetten er Tenor und sie Sopran singt. Der kausale Zusammenhang aber zwischen der Stimmritze und dem Stimmrecht erhält sich daraus für mich nicht. Also das ist so eine typische scharfsinnige Dohm-Argumentation. Also ihre 4 Essays sind auch heute noch extrem lesenswert und sie ist eine ganz starke Verfechterin für die Bildung gewesen, für die universitäre Bildung. Hat das auch, sagen, ihren 4 Töchtern, die sie hatten, selber eine bessere Bildung, dann auch sich darum gekümmert, dass sie die eben auch haben und ist eine ganz starke Verfechterin auch des Stimmrechts gewesen, weil sie das als Möglichkeit gesehen hat, dass über das Stimmrecht die Möglichkeit der Gestaltung der Gesetze auch möglich ist, um den Frauen dann auch mehr Möglichkeiten zu verschaffen. Also faszinierende Frau, der wir jetzt im 100. Todesjahr sicherlich noch häufiger gedenken sollten.
Und Sie haben vorher etwas erzählt.
Ja, Hedwig Dohm ist in Berlin geboren und auch gestorben am 1.6.1919. Sie ist da im gleichen Grab wie ihr Mann beerdigt auf dem St. Matthäus-Friedhof in Schöneberg, wo ich ein bisschen was mit verbinde, weil ich früher da in der Nachbarschaft gewohnt habe. Dieses Grab sollte vor einigen Jahren beseitigt werden, weil es alt ist. Und es gab dann zum Glück eine Initiative des Deutschen Journalistinnenbundes, das Grab zu erhalten, sodass da heute wieder auch ein entsprechender Grabstein drauf ist, eine Gedenkstätte, um dieser zentralen Figur für die alte deutsche Frauenbewegung auch zu gedenken.
Da sehen wir mal wieder, man musste sogar dafür kämpfen, dass eine Frau für Hedwig Dohm, dass das Grab als Gedenkstätte erhalten bleibt. Bei anderen wichtigen Menschen wäre das gar keine Diskussion gewesen. Vielleicht ist das auch eine gute Überleitung. Diese Ausstellung ist auch in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle der Universität Tübingen gemacht worden. Jetzt wird, mag sich mancher sagen, wieso Gleichstellungsstelle? Na ja, okay, so im Alltag, so dass es da so Stabsstelle bei der Stadt gibt. Ja, aber Uni, da sind doch so viele Frauen und wozu heute noch?
Mhm. Ja, also zunächst einmal ist das eine gesetzliche Vorgabe, die wir seit vielen Jahren haben, dass auch an den Universitäten Gleichstellungsbeauftragte, früher hießen die Frauenbeauftragte, sein müssen. Und das Arbeitsgebiet ist sehr umfangreich. Also ich habe in meiner Laufbahn, ich glaube, fast 25 Jahre lang Gleichstellungsarbeit in verschiedenen Funktionen an Universitäten gemacht. Und die ein wichtiger Punkt der Gleichstellungsbeauftragten ist, sich um die Förderung auch von Frauen in den Positionen zu kümmern, in denen sie unterrepräsentiert sind. Das betrifft an den Universitäten vorrangig die Professuren, also eine Beteiligung von Gleichstellungsbeauftragten in Berufungskommissionen ist natürlich ein zentraler Punkt, um dafür zu sorgen, dass Frauen in diesen Verfahren nicht benachteiligt werden, dass da die berühmten Männernetzwerke sonst wirksam werden und immer wieder dafür sorgen, dass Männer berufen werden. Wir haben ja auch in Tübingen jetzt inzwischen ungefähr 25% Frauenanteil an den Professuren. Es geht aber natürlich auch um Gleichstellungsstandards in der Forschung, die auch von Seiten der Deutschen Forschungsgemeinschaft inzwischen stark durchgesetzt werden. Es geht natürlich auch um Anliegen von Studierenden. Das Familienbüro ist da angegliedert. Es ist nicht eine Organisation, aber eben sagen auch angegliedert, weil wir haben natürlich auch Studierende mit Betreuungsverantwortung, mit Fürsorgepflichten. Es geht aber auch um Fragen von sexueller Belästigung an der Universität. Also das ist schon noch ein breites Spektrum, was da tatsächlich auch von der Gleichstellungsbeauftragten dann abzudecken ist.
Sie waren ja auch eine Zeit lang hier, die Gleichstellungsbeauftragte.
Ja.
Wann genau war das genau?
Ich war für ein Jahr lang, also eine Interims-Gleichstellungsbeauftragte der Universität. Ich war vorher und teils gleichzeitig auch der neu gegründeten Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften für 6 Jahre lang insgesamt Gleichstellungsbeauftragte. Also alles so von 2009 bis 2015.
Gibt es irgendwas Herausragendes, wo Sie sagen würden, ja, daran erinnere ich mich noch, oder das ist ein Problem, das öfters auftaucht und dass sich eine Gleichstellungsbeauftragte öfters mal kümmern muss?
Ja, das Beharrungsvermögen, gerade auch sozusagen in Fakultäten, auch von Dekanen, mitzuwirken an der, oder sagen vielleicht nicht so aktiv mitzuwirken an gleichstellungspolitischen Aktivitäten, wie man sich das von Seiten der Gleichstellungsbeauftragten wünscht, das ist schon auch durchaus immer noch groß. Es ist auch, sagen, mühsam, immer wieder auch in Berufungskommissionen darauf hinzuwirken, dass Frauen die gleichen Chancen haben, dass sie sich auch sozusagen durchsetzen und auch vor allen Dingen dazu, da haben wir viel Wert drauf gelegt, neue Verfahren einzuführen, dass die sich überhaupt erstmal bewerben. Ein Problem ist häufig, dass die Frauen sich weniger bewerben, weil wenn sie finden, die Ausschreibung passt nicht 150% auf sie, dann bewerben die sich häufig nicht. Während die Männer dann eher denken, naja, das erfülle ich zwar im Moment noch nicht, aber das kann ich lernen. Und dann sind sie aber erstmal im Verfahren drin, haben eine Chance. Und nur wer sich bewirbt, hat überhaupt eine Chance. Insofern ist es auch ein ganz wichtiger Punkt gewesen, da stärker Richtung Findungskommissionen zu gehen, aktiv auch potenzielle Bewerberinnen aufzufordern, um auch den Pool an Bewerbungen zu vergrößern, weil vielfach die Erfahrung dann auch ist, wenn sie sich mal bewerben, haben sie durchaus eben auch gute Chancen.
Also das, was man auch in anderen Bereichen kennt, wenn es um Bewerbungen geht, ja, ich kann das.
Genau.
Und dabei kann sie genauso viel wie er, vielleicht sogar mehr.
Mhm.
Das heißt, bei der Ausstellungseröffnung morgen wird auch das ein Thema sein. Sie werden auch dazu eine kleine Einführung halten oder was dazu sagen können?
Ingrid Hotz-Davis, die Gleichstellungsbeauftragte, wird selber dabei sein und auch nochmal begrüßen und kurz was dazu sagen. Ich selber werde mich dann eben auf die Figur Hedwig Dohm nochmal konzentrieren, um zu zeigen, wie wichtig auch den Frauen die Verbindung genau auch aus politischen Rechten und eben dem Recht auf Bildung gewesen ist, dass das für die ganz, ganz eng zusammenhing, um gerade auch, ja, man kann natürlich sagen, es war beschränkt stark auf die bürgerlichen Frauen. Die proletarischen Frauen hatten immer das Recht zu arbeiten, sie hatten die Pflicht zu arbeiten. Unter schlechtesten Bedingungen für bürgerliche Frauen war das sehr viel schwieriger, sich eine eigenständige Existenz, gerade auch als unverheiratete Frau, dann zu ermöglichen. Und deshalb ist das Recht auf Bildung eben eine so zentrale Forderung gewesen. Vielleicht auch nochmal der Hinweis, gerade auch in der deutschen alten Frauenbewegung war das so wichtig, weil eben ja rechtlich die explizite Mitgliedschaft in politischen Vereinen nicht gestattet war durch das preußische Vereinsrecht und auch durch andere Länderrechte. Und deshalb haben die sich so stark dann auch auf das Recht auf Bildung als Teil ihres Kampfes um Frauenrechte versteift, weil es durfte explizit nicht so politisch sein, auch wenn mit unserem heutigen Politikverständnis auch dieses Recht auf Bildung ein politischer Kampf gewesen ist. Aber eben nicht parteipolitisch eingeframed. Und deshalb war ihnen das möglich.
Ich meine, im Prinzip ist die Bildung ja das, was die ganze Sache auch sprengt. Weil wenn die Frauen darauf getrimmt werden, dass sie, also entweder sie sind arm und haben gerade mal so viel Bildung, dass sie lesen können und wie viel was kostet und Unterschrift setzen können unter was. Und ansonsten müssen sie arbeiten. Die anderen Frauen sind entweder verheiratet und müssen einen Haushalt führen und parlieren und rechnen können. Und die anderen dürfen vielleicht Gouvernante spielen. Da bleibt ja nicht viel übrig. Aber wenn man ihnen mehr Bildung ermöglicht, dann weitet sich das ja aus, was Frauen können und was Frauen wollen. Das heißt, es ist die Grundlage dafür, dass sie sich auch wirklich weiter bewegen können. Und darauf geht ja dann auch, Sie sind ja sehr beschäftigt morgen, da gibt es noch einen zweiten Vortrag von Ihnen. Und da geht es ja dann weiter von der Forderung nach Bildung zur politischen Partizipation. Und wie sieht es damit heute aus, mit der politischen Partizipation von Frauen?
Ja, morgen Abend in der Diskussion und im Vortrag wird der Fokus darauf liegen, auf die Forderung mehr Frauen in die Parlamente. Wir haben weltweit insgesamt, das ist immer noch der große Trend, aber auch in Deutschland, aber auch hier im Bundesland, immer noch sehr viel weniger Frauen in den Parlamenten, als es zumindest ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht. Wenn man als Referenzpunkt nehmen würde, ihr Anteil an Parteimitgliedern, dann sind Frauen ganz gut vertreten, dann sind sie zum Teil übervertreten in einigen Parteien. Aber der Bezugspunkt für Paritätsforderungen ist immer, sich an der am Anteil an der Bevölkerung zu orientieren. Ja, und da sieht es sozusagen schlecht aus. Im Bundestag ist der mit der neuen nach der Bundestagswahl 2017 der Anteil von Frauen ja um einige Prozentpunkte zurückgegangen. So schlecht wie vor 20 Jahren. Der Landtag von Baden-Württemberg hat unter allen deutschen Landtagen den allerniedrigsten Frauenanteil mit 24,5. In Tübingen im Gemeinderat sieht es sozusagen besser aus. Es hängt immer natürlich auch an der parteipolitischen Zusammensetzung von Parlamenten, weil man insgesamt schon da auch ein Rechts-Links-Muster erkennen kann, dass Parteien links der Mitte eher mehr Frauen rekrutieren, auch in die nominieren, in die Parlamente dann auch entsenden können. Aber wenn natürlich der Anteil links der Mitte Parteien in den Parlamenten geringer ist, ist auch entsprechend der Anteil von Frauen im Parlament hinterher dann niedriger, kann man eben Landtag von Baden-Württemberg oder Bundestag durchaus sehr gut sehen.
Das heißt, es ist ein Punkt, den Sie erwähnen, dass die Parteien links der Mitte mehr Frauen rekrutieren, dass deswegen auch da, die schicken mehr Frauen, aber das ist natürlich auch wieder den Anteil, den die haben. Mhm. Aber woran liegt es denn? Gibt es noch weitere Gründe? Weil Sie haben ja gesagt, zum Teil ist es so, dass die Frauen gut repräsentiert sind im Vergleich dazu, wie sie in den Parteien vorhanden sind. Das heißt, es ist so, dass Frauen gar nicht erst in die Politik hineingehen, offensichtlich.
Sie gehen weniger in die Parteien rein, die sind für sie häufig nicht so interessant als Ort politischer Betätigung, weil ihnen das auch häufig eine zu starre Struktur ist, weil es auch schwieriger ist, mit dem Alltag zusammenzubringen, wenn Frauen durchaus immer noch auch eher die Verantwortung für die Hausarbeit, für die Fürsorgearbeit haben. Parteiveranstaltungen finden in der Regel am Abend statt. Parteikarrieren beginnen in der Regel auf der kommunalen Ebene. Wenn ich aber dann gucken muss, wie kriege ich eine Kinderbetreuung, um abends auf die Parteiversammlung gehen zu können. Und es ist wichtig, da eine Präsenz zu haben, damit ich eine Chance habe, kandidieren zu können. Dann habe ich da sozusagen einen Konflikt, also diese Abkömmlichkeit von Frauen, die geringer ist, das geringere Zeitbudget spielt natürlich durchaus eine Rolle. Und dann ist es häufig so, dass ihnen auch die Themen nicht so interessant sind oder die Formen, in denen Politik gemacht wird in Parteien. Da erfordert es auch, dass die Parteien sich mehr öffnen, flexibilisieren, auch andere Politikformen entwickeln, um auch interessanter zu werden für eine breitere Mitgliedschaft insgesamt. Das ist ja auch nicht nur ein Problem, das ist nicht nur Frauen, sondern auch wenn man sich anguckt, dass in den meisten Parteien die Mitgliedschaft langsam überaltert. Die müssen auch gucken, dass sie mehr junge Menschen für Parteiarbeit aktivieren, um Parteien auch lebendig zu halten.
Das hieße dann aber auch, dass Frauen ein bisschen anders Politik machen als Männer, dass die andere Arten haben, an Sachen ranzugehen. Ist das so?
Das klingt dann immer ganz schnell nach Biologie, da bin ich immer so sagen vorsichtig, hat eher was mit Sozialisationserfahrungen zu tun, aber dass ihnen schon häufig das, was man sagen, vielleicht negativ als Rumgelaber bezeichnet, die Selbstdarstellungsgehabe, dieses sagen aufgeblasenes Selbstinszenierung nicht unbedingt häufig ihre Sache ist, sondern mehr eine sachorientierte Arbeit weiterzukommen, gestalten. Und es gibt eben sagen auch viele Personen in Parteien, für die ist genau auch dieses Selbstdarstellung das wichtige Element. Also insofern gibt es da schon auch immer noch mal ein paar Unterschiede im Zugang.
Ich denke, dass Frauen da vielleicht auch häufig ein bisschen das Vorbild fehlt. Dadurch, dass so wenig Frauen in der Politik aktiv sind oder dann auch häufig auch auf kommunaler Ebene sichtbar sind, dass einem einfach die direkten Vorbilder fehlen, an denen man sich direkt orientieren könnte. Wo man das nicht sagt, ich werde jetzt gleich Bundeskanzlerin, sondern dass man sagt, quasi ich orientiere mich an dieser Frau, was wäre, was ich in den nächsten paar Jahren politisch auch erreichen könnte, dass man da, was jetzt in Tübingen beim Gemeinderat vielleicht nicht der Fall ist, weil da der doch relativ paritätisch aufgestellt ist, aber anderswo lokal, kommunalpolitisch, dass es einfach sehr wenig Frauen gibt, die direkte Vorbilder sind.
Ja, in der Kommunalpolitik insgesamt in Deutschland haben wir da also wirklich ein großes Repräsentationsdefizit. Das ist so und es braucht auch Programme, also Mentoring-Programme, dass dann auch erfahrenere Politikerinnen, ich sag jetzt mal Jüngere, ein bisschen an die Hand nehmen können, zu lernen, was für Kompetenzen brauche ich denn, was muss ich denn machen, wie kann ich denn, wenn ich eine politische Karriere anstrebe, mich dann aufstellen, wo liegen alles sozusagen die Tücken. Und ein wichtiger Punkt für mich morgen Abend wird noch sein, der Bezug auf Frankreich. Frankreich hat ja seit einigen Jahren inzwischen sagen ein Paritätsgesetz, seit 2001 das erste Land der Welt, was tatsächlich ein 50-50 gesetzliches Paritätsgesetz eingeführt hat. Und da kann man sehen, wo die positiven Wirkungen sind. Gerade auf der kommunalen Ebene hat man in den französischen Kommunalparlamenten inzwischen Parität erreicht. Man hat viel mehr Bürgermeisterinnen inzwischen auch in Frankreich. Zugleich aber auch, was die Nationalversammlung, das nationale Parlament betrifft, war der Anstieg trotz Paritätsgesetz sehr, sehr viel langsamer und ist jetzt mittlerweile bei knapp 40%, vorher schon gab es eine Steigerung von 14 auf 15% ungefähr, die auch an der gesetzlichen Quote liegt, aber auch daran, dass da eben Parteien linksliberale Parteien, also En Marche, Macrons Partei, sehr stark Frauen akquiriert hat und auch schon vorher die Sozialisten viele Frauen akquiriert haben, rekrutiert haben, sodass wir da tatsächlich Sprünge eben auch hatten. Die Quote macht es nicht automatisch möglich, sondern die braucht natürlich auch solche Strukturen, weil vorher haben auch die großen Parteien in Frankreich häufig lieber Strafen bezahlt, als dass sie sich aktiv um Frauen gekümmert haben als Kandidatin.
Genau, es geht auch immer, wie macht man etwas, wie erreicht man etwas, dass man was in einem Gesetz verankert oder eine Forderung stellt, denn ja, man muss auch dafür gucken, wie findet man Wege.
Genau.
Das heißt, das wird man morgen im Gemeindehaus Lamm sich da informieren.
Genau, es ist geplant, dass ich einen Impulsvortrag mache, wo ich auch nochmal auf die Situation in Frankreich eingehe. Ich werde natürlich auch das Brandenburger Gesetz erwähnen. Wir haben ja jetzt das erste Mal in Deutschland ein Paritätsgesetz, von dem man gucken muss, ob es verfassungsrechtlich Bestand haben wird. Könnte aber dann ausstrahlen auch auf andere Bundesländer, auch auf den Bund. Da haben wir eine intensive Diskussion in der Wahlrechtskommission. Und danach gibt es eine Diskussion dann unter Frauen aus verschiedenen Parteien, die sich dann, denke ich, durchaus intensiv darüber auseinandersetzen werden, auch streiten werden. Brauchen wir ein Paritätsgesetz auch in Baden-Württemberg?
Also eine spannende Veranstaltung. Wir sagen es nochmal, das ist um 19 Uhr.
Um 19 Uhr im Gemeindehaus Lamm am Marktplatz.
Am 19.02. in Tübingen. Ich glaube, wir haben nicht mehr so sehr viel Zeit, deswegen werde ich jetzt keine Musik dazwischen spielen. Und wir haben auch ein bisschen jetzt davon gesprochen über Vorbilder und die Frage, wie macht man etwas? Und wenn man jetzt im Moment in das Stadtmuseum Tübingen geht und da die Treppen rauf und runter geht, dann kann man einiges sehen und erleben, Laura.
Ganz genau. Wir haben seit dem 19. Januar im Stadtmuseum Tübingen die Treppenhausausstellung oder eine Art Interventionsausstellung unter dem Titel Frauenstimmen in Tübingen. Das heißt, dort werden ja politisch aktive Frauen oder Aktionen, die Frauen in Tübingen gemacht haben, vorgestellt, dass quasi vom dritten Stock runter ins Erdgeschoss das Treppenhaus hinab der letzten 100 Jahre, also seit dem Erlangen des Frauenwahlrechts, was sich quasi frauenpolitisch in Tübingen getan hat. Und zwar ist diese Idee entstanden am runden Tisch 100 Jahre Frauenwahlrecht, um eben mit so einer Ausstellung einmal zu zeigen, was über politisch aktive Frauen in Tübingen bereits erforscht wurde. Es wurde auch nochmal extra neu geforscht im Stadtarchiv, in anderen Archiven, um zu sehen, was sich frauenpolitisch getan hat. Und das eben dieses Jahr über, also jetzt vom 19. Januar bis Ende September ist die Ausstellung zu sehen, um eben das Jubiläumsjahr auch wirklich quasi die letzten 100 Jahre Tübingens aktiver Frauen darzustellen. Und das ist natürlich jetzt keine komplette Ausstellung oder hat quasi nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, 100 Jahre innerhalb einer Ausstellung unterzubringen. Was die Ausstellung machen möchte, ist wirklich Schlaglichter zu setzen, einzelne Akteurinnen, politisch aktive Frauen, Aktionen, Zeiträume herauszustellen. Einen großen Rahmen nimmt selbstverständlich die neue Frauenbewegung ein, aber auch die 50er, 60er Jahre, was sich quasi nach dem Zweiten Weltkrieg beim Wiederaufbau der Demokratie auch frauenpolitisch getan hat und welche Rollen Frauen dabei eingenommen haben. Quasi darauf soll der Fokus gelegt werden, um eben zu sehen, wie Frauen repräsentiert oder auch nicht repräsentiert waren. Und die Ausstellung heißt Frauen stimmen, weil einmal natürlich Frauen stimmen konnten, man für Frauen stimmen konnte ab 1919. Die erste Kommunalwahl fand im Mai 1919 bereits in Tübingen statt. Und genau, aber auch heutige Frauenstimmen hörbar zu machen. Am runden Tisch sind ja auch viele Tübinger Stadträtinnen aktiv, die auch in der Ausstellung vorkommen. Also ihre Stimmen sind in kleinen Audiostationen hörbar und fungieren ein bisschen als Kommentar zur Ausstellung. Also viele Stadträtinnen berichten von ihren eigenen Erlebnissen, zum Beispiel beim Frauenstreik 1994. Oder sie sprechen auch das mögliche Paritätgesetze an, gehen auch auf den Landtag Baden-Württembergs ein oder einfach auf ihre politische Motivation, also was sie dafür motiviert hat, sich beim Roten Tisch einzusetzen oder auch überhaupt sich kommunalpolitisch zu engagieren. Und zusätzlich zu diesen Audio-Interviews gibt es auch noch mehrere Video-Interviews, die in der Ausstellung zu sehen sind. Die sind einmal mit Edda Rosenfeld und Susanne Omran, mit den ersten beiden Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Tübingen, die ja auch vor allem Edda Rosenfeld als erste Gleichstellungsbeauftragte ein bisschen am leeren Schreibtisch anfangen musste. Sie war auch eine der ersten Gleichstellungsbeauftragten in Baden-Württemberg. Und das war dann wirklich eine quasi Neuheit innerhalb der Stadtverwaltung oder auch innerhalb von Stadtverwaltungen insgesamt. Und sie musste dann auch erstmal quasi herausfinden, wie sie diesen Job jetzt umsetzt, was es bereits an Akteurinnen gab. Es gab viele Frauenvereine, die sich auch politisch engagierten, die auch viele aus der neuen Frauenbewegung natürlich hervorgegangen sind. Und ihr Jobs war es jetzt dort vor allem zu vernetzen, Unterstützung zu bieten und natürlich auch zu sehen, dass Frauen in der Stadtverwaltung repräsentiert sind und genau auch dort für Gleichstellung zu sorgen. Und was auch ein sehr schönes Interview ist das mit Gabriele Steffens, mit der ersten Bürgermeisterin Tübingens, also der Dezernentin für Bildung, Kultur, Soziales, die in ihrer Zeit aber auch dafür gesorgt hat, dass Stadtentwicklung quasi ein Themenbereich wird, der alle Dezernenten betrifft. Da sie der Meinung war, das ist ein so wichtiges Thema, Stadtentwicklung, auch mit Blick auf Frauen, wie sicher ist eine Stadt, wie sind Städte aufgebaut, dass das auch ein sehr großer Fokus in ihrer Arbeit wurde. Und Frau Steffen, ja, denke ich, kann man als eins dieser Vorbilder nehmen, dass Frauen auch ein bisschen so motivieren, die Frauen motivieren könnte, in die Politik zu gehen. Sie spricht selber ein paar Sätze dazu, wie es für sie war, damals neu anzufangen, also quasi sich politisch zu engagieren, wie sie auch aufgenommen wurde, dass ein Gemeinderat oder ein Stadtrat, als sie die erste Gemeinderatssitzung leitete, erstmal demonstrativ die Füße auf den Tisch gelegt hat, weil er quasi nicht damit klarkam, dass eine Frau als erste Bürgermeisterin diese Gemeinderatssitzung geleitet hat. Und genau, sie ergreift auch nochmal sehr, sehr Partei für Frauen und spricht eben auch an, was Frau Abels vorhin schon angesprochen hatte oder genau, was du auch vorhin schon meintest, dass Frauen sich häufig Dinge einfach nicht zutrauen oder sich nicht zutrauen, politisch aktiv zu werden. Aber sie gibt auch nochmal ein kleines Plädoyer ab, das wirklich sehr hörenswert ist, wenn man überlegt, selbst politisch aktiv zu werden, dass man quasi als Frau eben auch sich trauen muss, dass man natürlich gut sein muss, dass man die Kompetenzen mitbringen muss, aber dass wirklich das, woran es häufig scheitert, ist einfach das Zutrauen und man muss es dann eben auch einfach machen.
Also ich fand es sehr bemerkenswert, dass er da die Füße auf den Tisch legt. Und was ich auch bemerkenswert fand, dass sie eben für Stadtentwicklung sich eingesetzt hat. Also das, was ich vorher so ein bisschen nachgefragt habe, machen Frauen anders Politik? Und ich weiß es nicht, aber es scheint mir auch dieser Blick, dieser lebensweltliche Blick und diese Vernetzung, was zu sein, das oft auch von Frauen hervorgebracht wird.
Das ist jedenfalls auch immer das Argument gewesen, auch was bei den Stimmrechtlerinnen sich immer findet. Manchmal ein bisschen differenztheoretisch argumentiert, weil Frauen und Männer von Natur aus unterschiedlich sind. Hedwig Dohm wird es nicht so argumentieren, weil sie sagen, gleichheitstheoretisch argumentiert. Aber die Annahme, dass es aufgrund der Sozialisation, unterschiedliche Lebenserfahrungen gibt, unterschiedliche Lebenswelten und dass diese auch repräsentiert sein müssen in der Politik, dass sie auch einen Effekt zeigen müssen, dass sie zu anderen politischen Forderungen führen, zu anderen Einschätzungen. Also diese Konzeption, die war in der ganzen alten Frauenrechtsbewegung schon eben auch vorhanden. Und das ist ja auch das, was heute in den Paritätsdiskussionen auch immer noch mal eine Rolle spielt. Gerechtigkeitstheoretisch das eine, mit Freiheit zu argumentieren, aber auch eben die Frage, gibt es auch noch mal einen anderen Blick, wo auch immer er dann herkommen mag, gibt es andere Interessen, die auch hier repräsentiert sein müssen.
Ich meine, es gibt ja schon so etwas wie Biologie. Frauen sind eben häufiger mehr in die Erziehungsaufgaben betraut. Frauen sind diejenigen, die Kinder zur Welt bringen und die Kinder sind stärker an ihre Mütter gebunden emotional. Das ist schon auch eine andere Art von Arbeit, eine andere Art von Blickwinkel, der man dadurch, denke ich, einnimmt.
Genau, aber es ist ja nicht zwangsläufig so über die Natur, Natur im Hinblick auf den Akt des Kinderkriegens und des Stillens schon, aber die Bewertung dessen und jenseits, was dann weiter daraus folgt, ist eine ganz andere Frage. Und da ist eben auch Hedwig Dohm wieder spannend, weil sie tatsächlich ihrer Zeit da weit voraus war, weil sie letztlich schon ein Konzept hatte, das, was wir heute als soziale Konstruktion von Geschlecht bezeichnen würden. Nämlich sagen immer auf diese Sozialisationserfahrungen da verwiesen hat und weg von der Natur. Da hat sie immer gegen argumentiert.
Genau, wobei die Sozialisation eben auch eine Erklärung ist für verschiedene Blickwinkel. Und,
genau.
Genau. Das heißt, es wird ein spannender Abend morgen. Also wir sind hier, wer die Live-Sendung hört am 18. Hat da jetzt noch die Möglichkeit hinzugehen. Oder wer die Wiederholungssendung hört, am Morgen des 19.02. kann auch hingehen. Das eine ist um 17 Uhr im Bonatzbau in der Universitätsbibliothek. Das ist gegenüber von der Mensa Wilhelmstraße. Da wird die Eröffnung der Roll-Up-Ausstellung sein über Vorkämpferinnen des Frauenwahlrechts mit spannenden Gesprächen, mit spannenden Aufführungen auch. Es werden die Damen in Form junger Frauen da sein, die das inszenieren. Es wird die Gleichstellungsbeauftragte der Universität da sein. Frau Professor Abels wird einige Worte sprechen. Und um 19 Uhr geht's spannend weiter im Gemeindehaus Lamm in der Stadtmitte Tübingen mit Frauen in die Parlamente, ein Impulsreferat von Frau Professorin Gabriele Abels und anschließend einer Podiumsdiskussion von Gemeindepolitikerinnen, wenn ich das Kommunalpolitikerinnen
genau.
das richtig verstanden habe. Ja, und natürlich könnt ihr dieses Interview auch nachhören auf unserem Blog und Podcast Lokalmagazin, aber auch unter 100 Jahre Frauenwahlrecht. Da findet man auch alle bisherigen Veranstaltungen, die wir dokumentieren konnten und wo wir Interviews führen konnten, zum Nachhören. Also auch wieder auf Wüstwelle, auf unserer Homepage unter Projekte schauen, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Wir sind
mit einem schönen Zitat von Hedwig Dohm schließen, was sozusagen Kraft gibt aus ihrem letzten Lebensjahrzehnt. Da hat sie nämlich geschrieben, Zitat, glaube nicht, es muss so sein, weil es nie anders war. Und Möglichkeiten sind Ausflüchte für sterile Gehirne. Schaffe Möglichkeiten. Das finde ich ein tolles Motto.
Mit diesem wirklich tollen, mutmachenden Spruch verabschieden wir uns vom heutigen Lokalmagazin. Das war die Gästestunde im Lokalmagazin mit Laura Pöllert, Kuratorin für die 100 Jahre Frauenwahlrecht Ausstellungen vom Stadtmuseum und Frau Professorin Gabriele Abels, der Professorin der Politikwissenschaften.